Guten Morgen miteinander. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, wieder zu euch zu kommen. Und ganz herzlichen Dank euch für die Lieder. Also, ich könnte jetzt schon fast wieder heimgehen. Danke für die Texte, danke für die, ja, die Einladung oder das Mitnehmen in die Gegenwart von Gott. Ich habe gewonnen, dass ich seit vielen Jahren für meine ganz persönliche stille Zeit oder auch mein Lesen in der Bibel, ich muss ja das viel beruflich machen auch, und dann tue ich immer für mich ganz persönlich etwas, was gar nichts mit Beruflichem zu tun hat, gehe ich durch biblische Bücher durch, versuche auch mal ein bisschen zu hören auf Gott, weil es ist als nächstes dran, und dann bleibe ich immer eine Woche lang bei einem Abschnitt. Und oft im Verlauf dieser Woche eröffnet sich für mich etwas. Manchmal ist es im ersten Tag noch gar nicht so. Ich kenne ja viel von diesen Texten auch langsam. Und dann denke ich manchmal, ja, genau, das ist etwa das, ist etwa das. Und dann am Mittwoch und am Donnerstag öffnet sich auf einmal für mich der Himmel. Und dann sage ich dann manchmal, ich glaube, ich bleibe noch eine Woche dabei. Jetzt bin ich beim Hebräerbrief und ich komme nicht für sie, aus dem Grund. Und als ich diesen Abschnitt gelesen habe, das dritte oder das vierte Mal, habe ich sofort auf Anhieb gewusst, mit dem gehe ich auf Hunzenschwil. Ich mache eigentlich etwas, was ich sonst nicht sollte, nämlich diesen Text gerade wieder verwursten in einer Predigt. Aber da habe ich wieder Eindruck gehabt, doch, damals machst du es und nimmst den Text mit. Und ich möchte uns den Abschnitt lesen aus dem Hebräerbrief, aus dem sechsten Kapitel, und ich lade euch ein, aufzustehen beim Hören auf das Wort von Gott, wo er heute mit uns teilt, wo er uns austeilt. Es steht im 6. Kapitel, ab Vers 13, Hebräer. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, da schwor er, weil er ja bei keinem Hören schwören konnte, bei sich selbst. Ja, gewiss, segnend werde ich dich segnen und mehrend dich mehren. Und so erlangte Abraham, indem er geduldig ausharrte, die Verheißung. Menschen schwören ja beim Hören, und zur Bekräftigung dient ihnen der Eid, der jedem Einwand ein Ende setzt. Darum hat Gott sich mit einem Eid verbürgt, um so den Erben der Verheißung noch deutlicher zu zeigen, dass sein Wille unabänderlich ist. Und so haben wir durch zwei unumstößliche Tatsachen, mit denen Gott uns unmöglich belogen haben kann, einen kraftvollen Zuspruch. Wir, die wir unsere Zuflucht darin gesucht haben, festzuhalten an der Hoffnung, die vor uns liegt. Und diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht ins Innerste, bis hinter den Vorhang, dorthin, wo Jesus hineingegangen ist und uns zugute als der, der uns vorausgeht, der hohe Priester geworden ist, nach der Weise Melchisedeks in Ewigkeit. So, Herr, segne du das Wort an uns heute Morgen. Lass es lebendig werden, lass es reinreden in unser Leben. Durch deinen Heiligen Geist. Dir gehört alle Ehre. Amen. Amen. Ja, wir alle wissen es. Es gibt einige beunruhigende Nachrichten, die so durch die Welt gehen. Wir haben ja möglicherweise gedacht, wenn die Pandemie dann einigermaßen vorbei ist, dann können wir so wieder aufschnaufen. Und dann kommt Schlag auf Schlag halt manches anderes noch dazu. Der Krieg in Osteuropa, in der Ukraine, wo wir alle nicht wissen, woher das noch führt. Die Flüchtlinge, die das daheim verlassen. Und jetzt die Energiegeschichte, die Energieknappheit, Gas, Öl, Inflation, Rezession, alles so Reizwort sind das ja. die uns verschrecken. Und dann gibt es Ideologien, die wieder zunehmen. Linke Ideologien, rechte Ideologien. Und mir wird mehr und mehr bewusst, da spitzt sich etwas zu in unserer Welt. Und dann der warme Sommer, einerseits ja schön, so viel Wärme, so viel Sonnenschein, also mein Garten hat es gefreut. Und gleichzeitig wissen wir, ja, es ist so zweischneidig, oder? Was mit dieser Wärme. Auch jetzt im Oktober, die 20 Grad. Noch ein bisschen T-Shirt-Wetter, ja. Und andererseits, kann ich mich so richtig daran freuen? Klimaerwärmung, was kommt da noch auf uns zu? Und ich denke manchmal, ja, für uns hier im Westen von Europa sind die ruhigeren, ich sage nicht, sie sind immer ruhig gewesen, aber die ruhigen Jahre, die sind vielleicht vorbei. Es geht nicht einfach, möglicherweise. Ich bin kein Unheilsprophet zu dieser Stelle. Ich habe nicht die Berufung, aber ich bin mir doch bewusst, dass da vielleicht mit unserem Reichtum, mit unserem Wohlstand, mit unserem gesicherten Lebensstandard, mit den Möglichkeiten, die immer so offen vor uns gelegen sind, vielfach, auch nicht für alle, aber dass diese Zeit vielleicht eben doch an einen Punkt kommt. Ich weiß nicht, ob an ein Ende, aber ich habe den Eindruck, wir stehen an einer Schwelle. Und das beschäftigt mich. Und gleichzeitig denke ich manchmal, ja, okay, jetzt trifft uns manches von dem, was andere an anderen Orten in dieser Welt schon lange getroffen hat. Wo sie schon lange damit leben, mit fehlenden Lebensgrundlagen, mit wenig Möglichkeiten, schon nur für einen Lebensunterhalt zu sorgen, mit Hunger, mit Krieg, mit Verfolgung. Ich frage mich für uns, in unserer Situation, Herr, was willst du uns sagen? Und was sollen wir tun? Was sollen wir tun, mehr als deine Kinder, hier in der Schweiz, hier in Europa? Es schiessen allerhand jetzt Theorien, auch was Christen eben sollen tun, auch Verschwörungstheorien schiessen aus dem Boden. Und auch Christen springen dort drauf, verbreiten sie im Internet oder dort, wo sie Möglichkeiten haben. Ist es das, was Gott von uns möchte? Ist es unser Auftrag, in einer Welt, die Angst hat, noch dazu zu beitragen, dass die Angst noch etwas grösser wird? Ist das unser Auftrag? Ich glaube es nicht. Ich merke, das ist eine rhetorische Frage, die ich hier stelle. Ich glaube es nicht, dass das unser Auftrag ist. Ich glaube nicht, dass unser Auftrag ist, die Angst, die da ist, und die ist sowieso da, noch zu verstärken. Ich glaube nicht, dass es unser Auftrag ist, Verschwörungstheorie verbreitet zu sein. Unser Auftrag ist es, Hoffnungsträger zu sein. Das ist unser Auftrag. Zu dieser Zeit. Ob es stürmt oder schneit. Reife Christen sind immer Menschen vom Evangelium. Das zeichnet sie aus. Sind Menschen vom Evangelium. Von der guten, von der freimachenden Botschaft von Jesus Christus. Und um das geht es in diesem Bibeltext. Im Kapitel vorher sagt der Autor, Retter von der Unmündigkeit der Hebräer. Er sagt, ihr seid schwerhörig geworden. Es ist schon schwierig, das, was ich euch möchte schreiben, schreibt er am Schluss vom Kapitel 5, euch das zu vermitteln. Obwohl ihr längst Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder jemanden nötig, der euch die Anfangsgründe der Worte Gottes buchstabieren lehrt. Und ihr seid wieder solche geworden, die Milch brauchen statt feste Speise. Denn die feste Speise, heißt es dann im 5,14, die ist für die Erwachsenen, denen, die durch Übung ihre Sinne geschärft haben zur Unterscheidung von Gut und Böse. Was ist das, die Unreife bei diesen Hebräern? Die hat zu tun mit einer grossen Verunsicherung. Wenn man den ganzen Brief durchliest, dann merkt man, da redet einer zu Menschen, die unsicher geworden sind, die ins Wanken geraten sind, die Zweifel bekommen haben, ob der Weg, den sie gewählt haben in der Nachfolge von Jesus, ob der Weg wirklich der richtige ist. Das sind Juden, die zum Glauben an Jesus als Messias gekommen sind. Und natürlich, was sie den Jesus entdeckt haben als ihre Halt, ihre Rettung, ist viel Freude, ist Zuversicht, ist ein Halleluja in ihr Leben hineingekommen, weil sie den Messias erkannt haben. Und sie haben dann gedacht, okay, jetzt mit dem Messias, der führt die Welt auf ein gutes Ende, auf die Vollendung zu, wo die Propheten im Alten Testament schon davon geredet haben. Und sie haben sich gefreut und grosse Erwartungen gehabt, was jetzt passiert. Und dann ist das passiert, wo fast immer passiert, wenn Menschen zum Glauben kommen. Nach einer Zeit von grosser Begeisterung und grosser Hoffnung und grosser Freude und grosser Leidenschaft auch, kommen Schwierigkeiten. Kommen Sachen, wo man nicht damit gerechnet hat, wo einem anfangen zu verunsichern. Er beschreibt das dann im Kapitel 10. Er sagt dort, erinnert ihr euch noch an die früheren Tage, als ihr nach eurer Erleuchtung einen harten Leidenskampf durchzustehen hattet? So schreibt er das in Kapitel 10, Vers 32. Man hat euch beleidigt, man hat euch bedrängt, man hat euch öffentlich zur Schau gestellt und ihr wurdet Gefährten derer, denen es so erging, wie euch. Und ihr habt mitgelitten mit den Gefangenen und ihr habt den Raub von Hab und Gut mit Freude hingenommen, tot zumal noch, im Wissen, dass ihr selbst ein besseres und bleibendes Gut habt. Und jetzt sagt er, werft eure Zuversicht, euren Freimut nicht weg, es wird belohnt werden. Also es hat eine Zeit gegeben, wo sie das noch in Kauf genommen haben. Wo sie gesagt haben, jawohl, Jesus ist viel stärker als all das Schwierige, was uns jetzt hier passieren kann. Aber wie heißt es so schön, die Länge trägt die Last. Wenn es einfach nicht aufhört, dann irgendwann haben sie wahrscheinlich einfach nicht mögen. Und dann haben die Ersten wohl anfangen zu sagen, haben wir auch wirklich den richtigen Weg gewählt, wo wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen? Ist er wirklich der? Kann es sein, dass er der Messias ist, wenn jetzt uns so viel Schwieriges passiert? Wenn wir den Besitz verlieren, wenn wir verfolgt werden, ist er wirklich der Messias? Kann es sein, dass der Messias das einfach so zulässt? Und sie sind unsicher geworden und sie spekulieren, einige wenigstens aus dieser Gemeinde, aus dieser Gruppe, mit dem Gedanken, sie spielen mit dem Gedanken, wieder zurückzugehen ins Judentum. Also einfach wieder bei diesen alten, und das sind ja auch wertvolle Glaubenswahrheiten, einfach ohne den Glauben an Jesus als die Erfüllung von der Prophetie vom Alten Testament. Und in diese Situation schreibt der Autor und er versucht sie in ihrer Unsicherheit, ihrem Niedergeschlagensein wieder aufzurichten. Und darum denke ich mir, dass der Text so gut passt in die heutige Zeit, auch in die heutige Weltlage hineinpasst, wo immer komplizierter wird. Eben Energieversorgung, Arbeitsplätze, wo wir plötzlich auch hier bei uns nicht mehr ganz so sicher sind. Ja, wann sind die schon immer sicher gewesen? Aber wie noch mal ein Stück mehr kann ich den behalten? Kann ich an dem Platz bleiben? Vieles wird unsicherer. Drohen die Kriege, die könnten ausbreiten, wo man nicht weiss, wenn sich der Konflikt ausbreitet, bis wohin geht der? Kommt der zu uns? Früher oder später? Wie muss ich? Und wir wissen ja dann, was für verheerende Folgen das hat. Und so frage ich mich manchmal auch, was wird in 5 Jahren sein? Da bei uns. Heute in 5 Jahren, was wird denn sein? Wie sicher fühlen wir uns denn noch? Wie frei von sozialer Unruhe werden wir sein in 5 Jahren? Von politischer Unruhe? Und das alles ist ja ein perfektes Klima, um Angst überzukommen. Und der Gegner von Gott, der spekuliert darauf, dass diese Angst auch die Christen verwünscht. Der spekuliert darauf, dass wir, wenn es bei uns schwieriger wird, den Mut verlieren. Der spekuliert darauf, dass wir unseren Halt in Jesus verlieren. Es würde ihn freuen, wenn wir eben dann auch noch zu denen würden, die zu dieser Angst noch mit irgendwelchen abstrusen Theorien würden beitragen, die nur noch warnen, die nur noch Anschuldigungen verbreiten, die sich zurückziehen. Der Teufel möchte das Licht vom Evangelium in dieser Welt auslöschen. Und er möchte Christen mitbrauchen in seinem Werk, indem er auch ihnen Angst macht und sie Angst verbreitet. Er möchte das Licht in dir, er möchte das Licht in mir auslöschen. Es hat mich gerade ein bisschen geschudert, Daniela, wo du Johannes 8 gelesen hast, 12. Ich bin das Licht der Welt. Ja, das Licht von der Welt, es gibt jemanden, dem gefällt das nicht. Und er versucht immer noch gegen das Licht vorzugehen. Auf verlorenem Posten zwar, das wissen wir, als Besiegte, aber es gibt Besiegte, die noch lange keine Ruhe geben. Ich denke manchmal an die Schlacht von Stalingrad. Ich weiß nicht, wer sich im Zweiten Weltkrieg je mit der auseinandergesetzt hat. Und dann ist der 8. Mai gekommen, oder ist es der Juni gewesen? Ich bin gar nicht mehr sicher. Der D-Day, wo die Amerikaner an die Westküste und dann von Frankreich her im Grunde genommen Richtung Nazi-Deutschland gezogen sind. Und man sagt heute, die Historiker sagen, von dem Tag an haben die Russen einen Zwei-Fronten-Krieg gehabt. Nein, nicht Russen, Nationalsozialisten, Entschuldigung. Nationalsozialisten, die Deutschen, haben einen Zwei-Fronten-Krieg gehabt. Einen im Osten und einen im Westen. Und von dort an ist eigentlich der Krieg vorbei gewesen, obwohl er noch nicht vorbei war. Aber er war eigentlich entschieden gewesen. Und ich denke manchmal, ja, genau so ist es in der geistlichen Welt auch. Der Kampf ist entschieden, aber so wie dort zumal gibt es einen, der bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende weiterkämpft. Und das ist der Gegner von Gott. Und er möchte das Licht auslöschen. Er möchte auslöschen auch das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, nämlich, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht und ihr seid es eben auch. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ein Licht nicht an, um es unter das Stühle, unter das Schäffeli zu stellen, sondern auf einen Leuchter. Dann leuchtet es allen. Und so soll euer Licht, Vers 16 in Matthäus 5, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das Licht möchte einen auslöschen, auch in der heutigen Zeit. Und das hat er schon wollen bei diesen Hebräern. Er hat es schon wollen dort. Und darum hat der Autor ihnen den Brief geschrieben, weil er gemerkt hat, da gibt es etwas, da gibt es Umstände, da gibt es einen, der möchte, dass sie zerbrechen an ihren Schwierigkeiten. Der spekuliert auf das. Und darum setzt der Autor alles daran, das Licht wieder anzuzünden. Man merkt richtig, dass er darum wirbt, dass das Licht nicht ganz verlöscht. Er möchte es wieder anzünden. Und wie tut er es? Er führt sie zurück zu Jesus. Er führt sie zurück zu ihm und versucht, ihre Herzen wieder bei dem Jesus anzubinden. Und er zieht alle Register. Wenn ich das unterrichte am TDS, dann komme ich mir selber wieder richtig in Fahrt, weil er durch diese Kapitel, durch einfach alle Register zieht, um sie davon zu überzeugen, schaut, ihr habt keinen anderen Halt, ihr habt keine andere Hoffnung als Jesus. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Lasst euch nicht zerbrechen an unseren Schwierigkeiten. Er möchte also, der Autor, dass sie wieder leuchten, dass sie wieder das Licht sind, wo die anderen Menschen sehen und ihre guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Er möchte, dass sie wieder leuchten in dieser dunklen Welt. Er möchte das Licht vom Evangelium, das Licht von Jesus, wo ja eben auch ihr Licht ist. Ich bin das Licht der Welt. Er möchte, dass das wieder leuchtet. Und du hast es so schön gesagt, denn du hast genau den Bogen angemacht. Ich dachte, ja, Daniela hat eigentlich meine Predigt, die Hauptaussage, schon gesagt. Und sie hat ja keine Ahnung gehabt, um was es heute, ich nehme es wenigstens an, um was es heute geht. Du hast sofort den Bezug gemacht vom Licht zu der Welt, zum Licht in unserem Leben. Und dass das Licht in uns ist. Warum? Weil Jesus in uns ist. Und genau um das wirbt der Autor. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Was wir wieder neu brauchen, auch in der jetzigen Zeit. Weil die Zeiten ernst sind, weil die Zukunft nicht klar ist, weil vieles ungewiss ist und weil vielleicht in der Zukunft, ich will nicht schwarz malen, aber ich möchte einfach realistisch sein, vielleicht von uns Opfer gefordert werden, wo wir so bis jetzt noch gar nicht haben müssen bringen. Wo andere auf dieser Welt schon lange haben müssen bringen. Und uns ist es aber vergleichsweise gut gegangen. Es kann sein, dass die Opfer von uns eines Tages gefordert werden, dass wir so wie die Hebräer dazumal Liebgewonnenes müssen loslassen. Und darum ist es so wichtig, einen anderen Halt zu haben, eine andere Sicherheit zu haben, als die, die unseren westlichen Lebensstandard uns vorgaukelt. Es ist so entscheidend wichtig. Wir brauchen eine Verankerung in Jesus. Denn unsere Unbeschwertheit im Glauben ist vielleicht manchmal auch in einer gewissen Unbeschwertheit in den äußeren Lebensumständen zuzuordnen. Es ist dann ein bisschen einfacher im Glauben, unbeschwert, dankbar und fröhlich zu sein, wenn es sowieso rund um uns herum einigermaßen stimmt, oder? Wenn es aber um uns herum einigermaßen nicht mehr so richtig stimmt, dann ist die Zuversicht im Glauben etwas Übernatürliches. Dann ist es nicht mehr etwas Natürliches, was sich ergibt durch die Umstände. Dann geht es über die Umstände raus und steht ihnen diametral entgegen. So, also, der Autor versucht, sie zurückzuführen in die Verankerung bei Jesus. Wie macht er das? Er macht das in diesen Vers. Und sie sagen mir so viel, als ich predige heute mir selber im Fall. Ihr dürft einfach zuhören. Er macht das auf eine so faszinierende Art und Weise, dass es mir ganz, ganz viel Mut macht. Und ich hoffe, es macht euch auch Mut. Er stellt sie und ihre Hoffnung auf einen neuen Boden. Er stellt sie, er führt sie zurück in das Geborgensein in Jesus, egal was kommt. Er reißt sie sozusagen aus den Klauen vom Angstmacher und von der Angstmacherei und er führt sie zurück mitten in die Ruhe im Sturm. Und das macht er hier in diesen Vers. Also, nochmal, er fängt ja so an. Der Gott, dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er niemand Größeres hat zum Schwören, bei sich selbst. Ja, gewiss, segnend werde ich dich segnen, mehrend dich mehren. Und so erlangte Abraham, indem er geduldig ausharrte, die Verheißung. Menschen schwören ja beim Hören und zur Bekräftigung dient ihnen der Eid, der jedem Einwand ein Ende setzt. Darum hat Gott sich mit einem Eid verbürgt, um so den Erben der Verheißung noch deutlicher zu zeigen, dass sein Wille unabänderlich ist. Also er nimmt das Beispiel vom Abraham. Und er erzählt nochmal die Geschichte, oder er zitiert nochmal aus Genesis 22, das ist kurz nach der beinahe Opferung vom Isaac gewesen, wo nachdem Gott in letzter Minute dafür gesorgt hat, dass der Abraham nicht seinen eigenen Sohn umbringt, sondern ihn wieder als Böckli opfert. Und kurz nachdem kommt die Wiederholung. Er hat ihm schon mal Sagen zugesprochen, aber es kommt nochmal. Ich will dich segnen und dich reichlich mehren. Und jetzt nimmt der Autor da ganz eine lustige sprachliche Doppelung. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Es ist eigentlich cool, es ist wie überflüssig. Ich will dich segnend segnen. Das würde ich doch eigentlich länger würde ich sagen, ich will dich segnen. Nein, ich will dich segnend segnen. Merkt ihr, Doppelung. Und ich will dich mehrend mehren. Also, wie wenn er sagen falls du überlost hast, dass ich dich sagen ich will dich segnen, segnen. Ich will dich mehrend mehren. Es ist ein Verstärker da drin. Und der Verstärker wird dann nachher nochmal verstärkt, indem er sagt, er hat ihm Abraham nicht nur die Verheißung gegeben, sondern er hat auch noch geschworen bei sich selber. Also, wie wenn die Verheißung und die Doppelung der Verheißung nicht genug wäre, geht Gott nur einen oben drauf. Und auf das hat sich der Abraham verlassen. Es heisst, indem er geduldig ausharrte, hat er die Verheißung erlangt. Aber eben, jetzt wenn wir ganz ehrlich sind, beim Abraham, ganz so einfach ist das ja nicht gewesen. Der Hebräerbrief gibt es dann noch später zu. Im 11. Kapitel sagt er nämlich, also da sagt er, Abraham hat die Verheißung erlangt durch sein geduldiges Ausharren. Und dann in 11,13 sagt er, im Glauben sind sie alle gestorben, auch der Abraham, ohne die Verheißung erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie sie gesehen. Sie haben sie gegrüßt und sich zu ihr bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Also der Abraham hat eine echte Herausforderung gehabt. Er hat eine handfeste Verheißung bekommen, die sich auf diesseits bezieht. Also nicht das Sagen nach seinem Leben, sondern das hat sich auf da bezogen, aufs Land und auf Nachkommen. Und sie hat sich bei ihm erfüllt, aber in ihrem ganzen Umfang erst nachdem der Abraham schon gar nicht mehr gelebt hat. Stellt euch das mal vor. So richtig erfüllt hat sich das erst, wo der Abraham gar nicht mehr gelebt hat. Und der Abraham scheint das bejaht zu haben und seine Geduld und sein Ausharren hat er dem festgehalten. Ich weiß nicht, wie viele von euch seit vielen, vielen Jahren für irgendetwas beten. Für einen Aufbruch, für einen Durchbruch, für eine Lösung, für eine Klärung. Ich weiß nicht, wie viele von euch für ihr Kind, für Enkelkind beten. Vielleicht müssen wir den Weg vom Abraham gehen. Oder einige von uns zumindest. Manchmal staunt man ja manchmal, wie schnell Gott. Ehe sie rufen, will ich antworten. Das gibt es auch. Wunderbar, Halleluja, das nehme ich gern. Also das weise ich nicht zurück. Aber manchmal müssen wir tatsächlich den Weg vom Abraham gehen. Und das heisst, die Erfüllung von dem, was wir hier dafür beten, es ist nicht sicher, dass ich die je wieder sehe. Bet trotzdem. Bet trotzdem. Wie der Abraham. Geduldig, ausharrend. Und dann gibt der Gott ja auf die Verheißung im Abraham noch den Eid oben drauf, weil er will sagen, schau, ich meine es wirklich ernst, auch wenn es lang dauert, auch wenn du das Gefühl hast, es wird nicht mehr. Du sollst wissen, ich meine es ernst. Und darum gibt Gott nicht nur eine Verheißung, er gibt auch einen Schwur. Er leistet einen Schwur. Und ein Schwur heisst eigentlich, mit mir soll darf Schlimmstes passieren, wenn das nicht eintrifft. Ein Schwur ist eine Art eine fatale Selbstverpflichtung. Also wenn es dann nicht passiert, dann hat der den Schwur geleistet hat, dann erwartet er etwas Schwieriges. Und Gott will wie deutlich machen, ich meine es wirklich ernst. Ich schwöre darauf, ich will wirklich tun, was ich verheißen habe. Und er hat es gemacht beim Abraham. Wir wissen das heute. Wir schauen nämlich zurück auf seine Geschichte. Und wir sehen das Volk Israel, das bis heute lebt. Ein jüdisches Volk, das schon so viele haben wollen zerstören. Und es ist niemandem gelungen. Und es wird niemandem gelungen. Also wir sehen, das hat sich erfüllt. Die Nachkommen, das Mehren, das Sagen, all das hat sich erfüllt. Er musste führen schauen und er hat von dem nicht viel gesehen. Wir schauen zurück und wir sehen es. Wir können sagen, Abraham, es hat sich gelohnt. Abraham, es war nicht vergeben. Das ist für uns einfacher. Es hat lange gedauert, aber Gott ist zu seinem Wort gestanden. Ja, wir haben es leichter. Wir können zurückschauen. Und wir sehen es. Aber halt! Der Autor schreibt ja das nicht wegen Abraham allein. Er schreibt es wegen uns. Er schreibt es wegen den Hebräern. Denn die sind im Grunde genommen auch in so einer Situation, wo sie noch nicht zurückschauen können. Sondern wo sie noch nach vorne schauen müssen und noch gar nicht so recht sehen, wie das denn überhaupt aufgehen soll. Und darum bringt er die Abrahamsgeschichte. Denn es gibt eine Situation, so meint es wohl der Autor da, wo mehr die sind, die noch vorne schauen und noch nicht alles gesehen, die noch nicht sagen können, ja, es ist aufgegangen, es hat funktioniert. Sondern wir haben eine Verheißung bekommen, du und ich, eine doppelte. Und die eine, da können wir zurückschauen, die eine Seite dieser Verheißung, da schauen wir zurück. Und bei der anderen schauen wir nach vorne. Auf was schauen wir zurück? Wir schauen auf die Verheißung, dass der Erlöser kommt, dass er sein Volk von ihren Sünden befreit, dass er Befreiung gibt, Wiederherstellung, Wiedergutmachung, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Für das ist Jesus gestorben und auferstanden. Da können wir zurückschauen, das können wir nur noch annehmen und das hat sich erfüllt. Und alle die, die im Glauben an den Jesus leben, die wissen, das hat sich erfüllt. Die haben es erlebt. Die haben in ihrem eigenen Leben, du hast in deinem eigenen Leben erlebt, dass Jesus frei macht. Wunderbar. Da können wir zurückschauen und sagen, es hat sich gelohnt. Aber es bleibt ein Dilemma zurück. Was jetzt? Jesus nämlich hat sich verabschiedet von dieser Welt. Der ist zurück zum Vater und hat uns zurückgelassen. Es heisst im ersten Kapitel, er hat sich zur Höchsten der Majestät gesetzt. Und dort ist er jetzt. Und wir sind noch da. Wir sind noch da, umgeben von allem Schönen von dieser Welt. Und mit dem haben wir ja auch kein Problem. Aber wir sind auch umgeben von allem anderen auf dieser Welt. Jesus nicht mehr. Er ist im Himmel. Aber wir sind noch da. Und wir sind umgeben von all dem Elend, von Hunger, von Tod, von Krankheit, von Klima, das scheinbar aus dem Ruder läuft, von zerstörerischer Weltmacht, von Leuten, die andere Menschen ausbeuten, erniedrigen und knechten, von wirtschaftlichen Entgleisungen. Und je nachdem, wenn das eben zunimmt, dann ist es sehr gut verständlich, warum das Menschen ins Wanken kommen. Wer hat denn da eben nicht auch Angst vor allem, was noch könnte kommen? Und genau darin redet unser Text. Denn auch für uns gilt es jetzt, festzuhalten nach vorne. Es ist etwas geschehen nach hinten, im Tod und in der Auferstehung von Jesus. Das ist eine feste Erfahrung für uns. Aber jetzt nach vorne, wohin führt jetzt das alles noch? Was jetzt noch nicht ist, was noch unklar ist, da sind wir in der Situation von Abraham und auf einmal herausgefordert, nach vorne zu schauen und an Jesus festzuhalten und an seiner Hoffnung. Die Verheißung von Gott ist nicht, es wird euch nichts Schwieriges passieren. Das ist nicht die Verheißung. Die Verheißung ist, ich bringe euch durch das Schwierige durch an mein Ziel. Das ist die Verheißung. Und von dieser stehen wir und sie hat sich da und dort zeichhaft in unserem Leben erfüllt. Aber ganz am Schluss ist die Geschichte noch nicht. Und wir wissen nicht, was noch kommt. Wir wissen es einfach nicht. Und in das inne sagt er, und darum erzählt er die Geschichte vom Abraham, weil er will, das inne in ihre Situation inne sagen. Und so haben wir durch zwei unumstößliche Tatsachen, mit denen uns Gott unmöglich belogen haben kann, einen kraftvollen Zuspruch. Wir, die wir unsere Zuflucht darin gesucht haben, und jetzt kommt's, festzuhalten an der Hoffnung, die vor uns liegt. Also wir haben auch, wie der Abraham, eine Verheißung. Wir haben einen Schwur von Gott. Einen doppelten, festen, doppelt gemoppelten Zuspruch, die wir unsere Zuflucht darin gesucht haben, festzuhalten an der Hoffnung, die vor uns liegt. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht, der Anker ins Innerste, nicht in unser Innerste, sondern hinter den Vorhang, dort, wo Jesus hineingegangen ist, uns zugute als der, der uns vorausgeht, der hohe Priester nach der Weise Melchisedeks. Also er möchte, dass die Hebräer nicht gelähmt bleiben in ihrer Verunsicherung, in ihrer Angst. Er möchte, dass wir nicht gelähmt sind von unseren Verunsicherungen, sondern darauf festhalten, dass Jesus die Sache zu Ende führt. In seinem Sinn, dass er den vollendeten Job, dass er seinen Job wird vollenden, dass er der Nachhausebringer ist, auch von dir, von mir. Dass es mit uns wird gut kommen, weil er sich für das verbürgt hat. Nicht einfach und ohne Leiden und durch die Butter hindurch, aber es soll gut kommen. Das ist die Verheißung. Das ist das, was er sagt. Und an dieser Hoffnung sollen wir festhalten. Und sie liegt vor uns. Mir gefällt ganz besonders in diesem Text die Formulierung, die im Vers 19 kommt. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Warum ist das so eine kraftvolle Aussage, den Anker der Seele? Es hat damit zu tun, wie der Jod, der hebräisch denkende Mensch, und das sind alles jüdisch denkende Menschen, wie sie die Seele verstehen. Die Seele ist nach einem jüdischen Verständnis, der Jod redet von Nefesh, das hebräische Wort für Seele, und es ist übrigens genau das gleiche Wort, wie das Hebräische braucht für die Kehle. Das ist ein und das gleiche Wort. Und der Hebräer versucht damit zu zeigen, dass die Seele etwas mit der Kehle gleich etwas Gleiches auf sie zutrifft. Was ist unsere Kehle, die Storstig? Das ist ein ganz empfindliches Organ. Man merkt es, wenn man eine Krott im Haus hat, man merkt es, wenn man verkältet ist, man merkt es, wenn man Hunger hat. Also die Seele ist der Teil in uns, der sehr bedürftig ist und verletzlich. Also man könnte sagen, die Seele ist unser Innere im Blick auf seine Verletzlichkeit, im Blick auf seine Bedürftigkeit, der Mensch als Bedürftiger und auch vielleicht auch ein Stück weit begrenzt. Die Kehle braucht immer Nachschub. Heute gehen wir heim und ich hoffe, es gibt etwas Gutes. Und es geht bei unserer Kehle vorbei. Die gibt uns den Hunger an, natürlich zusammen mit dem Bauch. Aber die Kehle braucht immer Versorgung. Sauerstoff, Essen, Trinken geht bei der Kehle vorbei. Und die Seele ist der Teil in uns, der auch Versorgung braucht. Ist der bedürftige Teil in uns innen. Das heisst, wenn die Seele sich als bedürftig erlebt und in diese Bedürftigkeit keine Versorgung kommt, dann bekommt die Seele Stress. Dann bekommen wir Stress. Dann entsteht Angst und Verunsicherung. Bis hin Panik. Längt es für mich? Und ich rede jetzt nicht vom Essen. Ich rede jetzt von, komme ich nicht zu kurz? Bei dem, was da passiert. Längt es für mich? Werde ich eine Zukunft haben? Wird es für mich einen sicheren Ort geben in dieser Welt in den nächsten Jahren? Das ist die Seele, die auf einmal merkt, wenn da die Versorgung, die bis jetzt so klar war, ist in unserer westlichen, einigermaßen gesicherten, das ist relativ, ich weiss, aber relativ gesicherten Gesellschaft, da hat es unserer Seele oft gut gehen können. Was aber, wenn das scheinbar Gesicherte nicht mehr gesichert ist? Dann löst das Angst aus. Also wenn die Seele unterversorgt sich fühlt, dann bekommt sie Angst, dann bekommt sie Stress und dann macht sie Stress. Und dann macht sie Angst. Dann hat sie nicht nur Angst, sondern dann verbreitet sie die Angst auch noch wie ein Virus. Also der Mensch, die bedürftige Seele, wenn er auf sich selber geworfen ist, dann kann er gar nicht anders als sich bedroht fühlen. Dann kann er gar nicht anders als das Gefühl haben, er werde jetzt hier im Stich gelassen. Und darum gibt es für die Seele nur eine Lösung. Für deine und meine Seele. Es gibt nur eine Lösung. Sie braucht Halt. Sie braucht Versorgung. Und wenn jetzt also der Autor schreibt, das haben wir als einen Anker der Seele, dann heisst das nichts anderes, als dass die Seele genau das braucht. Sie braucht einen Anker. Und wenn sie den Anker nicht hat, bei dir und bei mir, dann sind wir wie ein Schiff auf dem Meer, mitten im Sturm, hin und her, geschüttelt und gerüttelt. Und die Gefahr, dass das Schiff voll Wasser läuft und untergeht, ist gross. Das Schiff ohne Anker im Sturm ist hoffnungslos. Darum braucht die Seele einen Anker. Sie braucht eine Versorgung, sie braucht einen Halt. Sonst geraten sie in Angst, sonst geraten du und ich in Angst, jetzt in dieser Zeit und in dem, was wird kommen, wo wir nicht wissen, was es wird sein. Wir verlieren sonst unsere Zuversicht, wenn diese Seele keinen Anker hat. Vorletzt hat mir ein Bekannter erzählt, dass sein Bruder mit seiner Familie in der Corona-Zeit, wo all die Massnahmen gekommen sind, all das Mühsame, all das, wo wir im Moment froh sind, dass wir ein bisschen Ruhe haben, aber wir wissen ja da auch nicht, was da noch kommt. Aber in all dem hin, sagt er, hat mein Bruder so einen Stress bekommen, dass er eine Familie, drei kleine Kinder, dass er gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus. Seine Seele ist so unter Druck gekommen, hat so Panik bekommen, dass die innerhalb von wenigen Wochen einen Container bestellt haben, einen gefüllt haben mit Hab und Gut und ab sind auf Südamerika. Und gesagt haben, ich kann da nicht mehr leben. Ich muss nicht mehr hin, wo ich wieder leben kann. Jetzt, zwei Jahre später, sind sie wieder zurückgekommen. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass dort dann auch nicht alles so einfach ist. Und dass die Schule und die Kinder und alles und Gesundheitsversorgung und irgendwann sind sie wieder zurückgekommen. Ich kann den Mann verstehen, weil er hat eine Seele. Und wenn die Seele keinen Halt mehr hat, dann sucht sie irgendwo ihren Halt. Dann sucht sie irgendwie. Und ich meine, wenn ich zurückdenke an den Nationalsozialismus, dort würden wir ja uns manchmal wünschen, viele von den Juden wären noch abgehauen, solange sie hätten können. Es hätte ihnen dann plötzlich zu spät gegeben. Also, gehen ist nicht immer falsch, aber manchmal ist es auch ein Ausdruck davon, dass die Seele zu schnell die Fassung verliert, dass sie die Verankerung verliert. Es ist eine christliche Familie. Ich möchte es mit grosser Barmherzigkeit sagen. Denn das, was diese Familie erlebt hat, die Angst, die sie getrieben hat, da alles abzubrechen, alle Beziehungen, alle Freundschaften aufzugeben, das ist typisch für die menschliche Seele. Und das kann jedem von uns passieren, wenn nicht die Seele eine andere Verankerung hat, als in diesen äußeren Umständen, wie sie da gerade so sind. Also ohne Anker ist die Seele verloren, sie braucht einen Anker. Und der Anker ist Jesus, sagt er jetzt. Der ist Jesus. Der Anker bezieht sich auf das, was er schon da hat, und sie bezieht sich auf etwas, was er weiterhin tut. Aber eben, das ist das, was wir manchmal nicht im Blick haben, weil es sich noch nicht erfüllt hat. Was ist denn das, was Jesus tut? Er verrät es dann im 7. Kapitel, wo der Jesus, er nennt ihn da den hohen Priester am Schluss vom Kapitel 6, und keine Angst, ich bin schon bald einmal fertig, aber dort in Kapitel 7 seid ihr denn von dem Jesus im Vers 22, der Jesus, der hohe Priester, er hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unvergängliches Priesteramt inne. Er ist Priester, jetzt da, für dich, für mich, für deine Seele. Und jetzt kommt der Vers 25, 7, 25. Bitte lehrt den auswendig. Dann haben wir fast das Wichtigste über Jesus und seinen Dienst, den er heute tut, habt ihr dann für euch verankert. Was macht nämlich der Jesus? 7, 25. Darum kann er auch für immer retten. Alle, die durch ihn zu Gott kommen, weil er alle Zeit lebt, um für sie einzutreten. Also das muss man sich auf die Zunge vergehen. Er kann auch für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, oder nahen, heißt es in einer anderen Übersetzung, weil er lebt, um für sie einzutreten. Also was macht Jesus im Himmel? Er ruht sich dort nicht aus. Er vollzieht sein Priesteramt. Und worin besteht das? Also sterben für die Sünde muss er nicht mehr. Das ist passiert. Aber er leistet Fürbitte für seine Gemeinde, für sein Volk, für dich und für mich. Und schau, das finde ich das Wichtigste, was man wissen muss zum Thema Gebet. Zum Thema Gebet ist das Wichtigste gar nicht unbedingt, dass wir beten sollen und wie oft. Das ist nie falsch. Aber das Wichtigste, was ich muss über Gebet wissen, ist, dass er es schon lange macht. Und dass er nicht müde wird. Dass er keinen Hänger hat, dass er nie Amen sagt. Sondern er, also das heisst, wenn wir beten, dann gehen wir immer in die Gemeinschaft von dem, der schon lange betet. Wir kommen immer noch dazu. Wir sind quasi nur noch für einen Moment dabei, bevor wir dann nachher wieder weitergehen in unsere Arbeit. Er betet weiter, er bleibt betend für uns. So, und das ist der Blick nach vorne. Traue dir dem Jesus zu. Das wäre ein Anker für die Seele. Dass egal was passiert und wie sich die Gesellschaft noch entwickelt und wie sich die Situation für uns entwickelt, glaubst du daran, dass er alles daran setzt, dass du ans Ziel kommst. Und dass das geschieht in deinem Leben, wo Gott sich vorgenommen hat, dass es geschieht. Was er verheißen hat und womit er sich mit einem Schwur auf sich selber verbürgt hat. So, da sind wir die, die vorne schauen und noch nicht wissen, wie das genau wird sein im Vergleich zum Abraham, der auch nicht genau gewusst hat, wie das denn wird sein. Der nur einen Teil von dieser Verheißung je erlebt hat. Er hat gemerkt, ich bekomme Nachkommen, aber so zahlreich wie Sand am Meer ist das noch lange nicht. So, das ist unsere Situation. Das ist der Anker von unserer Seele. Dass wir einen Priester haben, der für immer rettet. Also wir sind gerettet, aber wir brauchen die Seele, die braucht dauernd wieder Rettung, oder? Sie braucht nicht die Heilsrettung am Kreuz, aber sie braucht die Rettung, dass der auch jetzt noch alles gibt, wie dort am Kreuz. Für seine Gemeinde, für sein Volk, für dich und mich. Die Rettung braucht die Seele bei jeder Welle, die kommt. Bei jeder Verunsicherung, bei jeder Weltlage, die sich zuspitzt, braucht die Seele wieder die Rettung. Und die Rettung ist bei Jesus, weil er lebt, um für immer zu retten, die durch ihn zu Gott kommen. Weil er alle Zeit lebt, um für sie einzutreten. So, das ist der Anker für die Seele. Und die brauche ich. Unbedingt. Ohne weiss ich auch nicht weiter. Das heisst nicht, dass wir blauäugig werden, dass wir uns zurückziehen, Augen und Ohren zu, und nicht mehr wissen, was los passiert. Es bedeutet einfach, dass die Angst nicht das letzte Wort hat. Es darf nicht das letzte Wort haben. Nein, ich bin verankert in Jesus und ich weiss, woher dass ich gehöre. Und ich weiss vor allem, wem dass ich gehöre. Mein Anker ist nicht mein Haus. Mein Anker ist nicht meine Wohnung. Mein Anker ist nicht mein Konto. Meine Sicherheiten, die ich hier noch habe. Ich nütze die dankbar, wo sie mir gegeben sind. Natürlich, aber ich will nicht vergessen, und ich lade euch auch ein, vergiss nicht, das ist nicht dein Anker. Wenn das unser Anker wird, kein Wunder, geraten wir in Panik, wenn es auf eine Frage gestellt ist. Unser Anker, und das braucht unsere Seele immer wieder, ist Jesus. Das ist unser Anker. Seine Verheißung, dass er uns durchbettet durch die Zeit. Und dass er uns ans Ziel bringt. Und dass wir am Ende bei ihm in Sicherheit sind. Das ist mein Anker. Und darum, ich glaube, Daniela, du hast das auch gesagt. Eben, du hast es eigentlich schon gesagt. Ich tue nur wiederholen, was Daniela gesagt hat. Weiss die Angst, die dich lähmt, von dir weg. Weiss sie von dir weg. Sie kommt nicht von Gott. Verankere dich in Jesus, in seinem Wort, in seinem Gebet, in der Gemeinschaft von dieser Gemeinde. Verankere dich da drin und dann wird dein Licht nicht auslöschen. Dann wird es nicht auslöschen. Es wird leuchten. Denn du und ich, wir sind seine Kinder in dieser Welt und wir sollen leuchten in dieser Welt. Wir sind keine Verdunkelungspropheten, die quasi das Dunkel noch etwas dunkler helfen machen. Wir sind das Licht. Und das ist unsere Bestimmung. Das Licht in einer Welt, die gar die Hoffnung nicht kennt. Das ist unser Auftrag. Und er hilft uns, dass wir nicht nur helfen, die Ängste zu verdoppeln, sondern Hoffnung zu sein, weil wir verankert sind in der guten Nachricht. Du und ich. Wir verkörpern die gute Nachricht. Wir geben dieser Welt Hoffnung. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil Christus die Hoffnung ist und weil die Hoffnung in uns ist, geben wir dieser Welt Hoffnung. Weil wir verankert sind hinter dem Vorhang bei Jesus. Weil er unsere Seele verankert hat. Und das brauchen wir heute. Amen. Lass uns einen kurzen Moment still sein. Was ist für dich wichtig gewesen? Wo hat Jesus zu dir geredet? Ich habe den Eindruck, dass Jesus einigen von uns ganz gezielt sagen will, schau, da ist meine Hand. Ergreif sie wieder neu im Blick auf die ganz bestimmte Sorge und Not, die du hast. Ergreif meine Hand, habt ihr an dieser Hand, habt ihr nicht an dir, habt ihr nicht an dem, was dir genommen ist oder wo du Angst hast, es könnte dir genommen werden. Habt ihr jetzt an mir. Gib deiner Seele die Verankerung, wo bei Jesus zu finden ist. Und lass nicht los. Wir, die wir unsere Zuflucht darin gesucht und gefunden haben, festzuhalten an der Hoffnung, die vor uns liegt. Die haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht dorthin, wo Jesus ist. So, Herr Jesus Christus, durch deinen Heiligen Geist, verankere uns neu in dieser Zeit in dir. Amen.